Also wir reden im Krankenhaus nicht von New Work oder sowas, sondern wir reden im Krankenhaus eher von agiler Pflege, agile Arbeitsbedingungen beim Personal auch zu ermöglichen. Wir haben auch eine Innovationsstation eingerichtet. Wir haben jetzt eine Station, die macht das ausschließlich im Viertagesmodell, also die ganze Mannschaft.
Okay.
Wir haben eine andere Station, die macht das im Mischmodell und kommt auch bestens damit zurecht. Gut, und das Traurige ist eigentlich, dass der Technikmarkt fürs Krankenhaus nicht unbedingt die besten Lösungen bereithält oder sogar das Interesse hat, diese zu entwickeln. Das überrascht uns übrigens auch. Aber wir sind im Moment eigentlich auf so einem Weg, dass wir mit den Finanzierungsproblemen und Restrukturierungen wahrscheinlich in 10 Jahren ein anderes Krankenhaus, stationäres Angebot erleben, als wie das heute noch der Fall ist. Da gibt es eine ganz, ganz große Sorge natürlich bei diesen kleineren Krankenhäusern, weil sie nicht wissen, wo sie ihren Platz zukünftig in der Versorgungsaufgabe haben.
So, liebe Freunde des Behring Express, ich hatte heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Michael Ackermann von den Städtischen Kliniken Bielefeld. In dieser Zeit von Gesundheitssystemkrise oder Pflegenotstand ein spannendes Gespräch über, was sind die Herausforderungen, was sind die Lösungswege, was macht die Bielefelder Klinik anders, die städtischen Kliniken, nämlich zum Beispiel die Einführung der 4-Tage-Woche als Modell auf allen Stationen, Pilotprojekte hier, Innovationsstationen da, also jede Menge Dinge, um Fachkräfte zu sichern, um die man hat, in bestmögliche Potenziale zu bringen, Ressourcen zu sparen und so weiter und so fort. Guckt es euch an, das ist eine echt spannende Folge rund um das Gesundheitssystem. Michael, wie schön, dass ich dich für meinen Sparrow Express begrüßen
und du hast ja bestes Wetter bestellt.
Ja, Wintereinbruch in Deutschland. Wintereinbruch schon lange im Gesundheitswesen. Ja, darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Komm mit, ja, okay. Wir fahren los. Da steht mein kleiner 50-Tonner. Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du hier im Sparrow Express mit mir fahren möchtest. Gerade den Joke habe ich schon gebracht. Draußen Wintereinbruch im Gesundheitssystem schon lange. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen der nächsten Jahre, die du als Geschäftsführer eines großen Klinikums, nämlich des städtischen Klinikums in Bielefeld, lösen musst oder die vor dir liegen? Oder was siehst du auch auf deutscher Gesamtbundesebene für Herausforderungen fürs Gesundheitswesen?
Da gibt es natürlich im Moment eine Menge zu berichten. Also ich glaube, es ist an keinem vorbeigegangen, dass wir auf Bundesebene eine Riesenreform von Herrn Lauterbach erwarten. Wir haben eine Landeskrankenhausplanungsreform über Herrn Laumann und es ist sicherlich, ich sag mal, für uns ein Spannungsfeld in allen Krankenhäusern Deutschlands im Moment entstanden, dass die Reallohnsteigerung als auch die Inflationsrate im Jahr 2023 nicht refinanziert wurde. Das heißt also, viele Krankenhäuser gehen ja im Moment in die Insolvenz in Eigenverwaltung oder sogar ein offizielles Insolvenzverfahren. Also für uns ist es im Moment noch sehr stabil, das muss man sicherlich sagen. Wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Gleichzeitig hatten wir die Herausforderung, den Transferprozess zum Universitätsklinikum anzuschieben, worüber wir total happy sind. Also es ist sicherlich für uns als Klinikum eine strategisch maximal gute Weiterentwicklung. Und ja, wir versuchen uns im Moment bei den wenigen Informationen, die wir von der Reform auf Bundesebene haben, so aufzustellen, dass wir dort eine gute Startposition in den nächsten 2-3 Jahren haben, wo die Reform auch umzusetzen wird oder umzusetzen ist.
Für so komplette Laien im Gesundheitswesen wie mich, was sind so die Kernpunkte dieser Reform? Ich weiß jetzt nur, Fallpauschalen sollen abgeschafft werden. Das heißt, ihr als Klinik kriegt dann keine Pauschale pro Behandlungspatient oder?
Also ja, ist nicht ganz richtig.
Ja.
Also die Fallpauschalen werden reformiert. Sie wird es noch geben, aber wir können eigentlich so über den Daumen sagen, 60% der Fallpauschale, die wir bisher als Erlös haben, werden in Vorhaltebudgets gewandelt. Davon sind 20% für die Pflege schon über die letzten 3 Jahre eigentlich als 100% Refinanzierung ausgegliedert worden. Und insofern kommt es für uns eigentlich eher darauf an, was mit den Leistungsgruppen und den Krankenhausleveln in der Versorgungsstufe beabsichtigt ist. Und das große Vorhaben ist halt, das zu synchronisieren, dass im Moment die Restrukturierung in der Versorgungsplanung aus der Bundes- und Landesebene kommt und gleichzeitig auch noch das Finanzierungssystem reformiert wird. Und das macht natürlich gerade für kleinere Häuser ganz große Sorgen. Das ist auch nachvollziehbar, weil wir alle auch immer, glaube ich, richtigerweise beschrieben haben, soll die Reform natürlich auch eine Verbesserung der Versorgungsqualität bedeuten. Und das bedeutet schon, dass manchen Krankenhäusern die Versorgungsleistung, wer, ich sage jetzt mal, 2 Hüften pro Woche als endoprothetische Leistung im Gelenkersatzverfahren durchgeführt hat, der wird das zukünftig wahrscheinlich nicht mehr machen dürfen.
Weil das keine Spezialisten oder weil das keine Spezialklinik ist.
Ja, ich denke, man kann sich das ganz gut vorstellen. Also wenn ich jetzt im Grunde genommen 10 Hüften als Hüftersatz in der Woche versorge als Krankenhaus und es gibt ein kleineres Krankenhaus, was hin und wieder eine Hüftendoprothetik durchführt, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass da auch eine gewisse Qualitätsverbindung zu sehen ist, dass wenn eine gewisse Häufigkeit von Eingriffen durchgeführt wird, dass die Qualität natürlich da auch zumindest in einer besseren Form erwartet werden darf.
Da habe ich jetzt 2 Gedanken zu. Einmal macht man dann also messbarer, also Qualität transparenter so ein bisschen, ne, dass der Patient auch sich aussuchen kann, wo er hingeht. Das macht bei so Hüft-OPs vielleicht Sinn. Wie ist denn das dann mit der ländlichen Gesundheitsversorgung, wenn man jetzt an Geburtsstationen denkt? Ja, also führt das nicht dazu, dass du plötzlich weniger hast auf dem Land und dann hast du plötzlich kriegst ein Kind, was nicht so geplant werden kann wie eine Hüft-OP und dann hast du ein Problem, wenn du irgendwo in Buxtehude wohnst?
Also ganz ausschließen möchte ich das nicht, aber vom Ziel her ist es schon so formuliert, dass eine gewisse Flächengrund- und Regelversorgung auch sichergestellt werden soll. Es ist auch mit klaren Strukturkriterien, was Entfernungsparameter angeht. Für eine Geburt sollte man zum nächstgelegenen Krankenhaus maximal 40 Minuten brauchen.
40 Minuten?
Maximal. Okay. Das wird sicherlich in nur ganz wenigen ländlichen Versorgungsstrukturen der Fall sein. In der überwiegenden Anzahl ist es sicherlich in Ballungszentren überhaupt kein Problem, relativ schnell nach der geplatzten Fruchtblase auch ins Krankenhaus zu kommen. Aber diese Strukturkriterien haben natürlich auch ein gewisses Facharzt, Profil, was erfüllt sein muss. Ja. Das heißt also, eine gewisse Spezialisierung in der Medizin hat es ja in den Weiterbildungen der ärztlichen Ausbildung immer schon in den letzten 10 Jahren sehr intensiv gegeben. Und das wird jetzt übersetzt quasi in die Versorgungsplanung, dass man auch eine gewisse Facharztversorgungsqualität mit weitergebildeten Fachärzten abprüfen wird. Das heißt, nicht jeder kann in der Viszeralchirurgie, also in der Weichteilbauchchirurgie, quasi die hochkomplexen, bösartigen Tumore operieren. Das wird ganz klar selektiert, dass dort auch nur noch viszeralchirurgische Fachärzte mit onkologischer Spezialausbildung diese Versorgung leisten können.
Klingt aus Sicht vom Patienten natürlich auch großartig. Weil ist du
absolut
dann
im Sinne der Patientenversorgung.
Bis zu dem Moment, wo wir halt keine Ärzte haben, die ausreichend ausgebildet sind und die überall verfügbar in Deutschland, in jedem Land, in jedem Kreis und so weiter verfügbar sind. Aufgrund nämlich der A, Kündigungsrate bei Ärzten und B, fehlendem Nachwuchs.
Sehe ich etwas differenzierter. Also ich glaube, wir haben in Deutschland immer noch eine ganz ordentliche Ausgangslage und gerade in NRW haben wir natürlich durch den Beschluss einer neuen eingerichteten Medizinfakultät eine ganz gute Ausgangslage, zumindest hier in Ostwestfalen und Westfalen. Man kann sicher sagen, dass wir auch eine Spezialisierung in der Medizin brauchen. Also die therapeutischen Möglichkeiten sind natürlich, wenn man jetzt mal auf eine längere Periode schaut, in den letzten 50 Jahren noch mal deutlich intensiviert worden. Wir haben Möglichkeiten der lebenserhaltenden Versorgung, die wir vielleicht noch vor 30, 40 Jahren eher mit kritischen Verläufen beobachten konnten. Und insofern sehe ich die ärztliche Versorgungsproblematik eher in der Allgemeinmedizin, hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Versorgungssektor. In der Spezialisierung haben wir ein Weiterbildungssystem, was auch aus dem Ausland immer noch als sehr erstrebenswert bewertet wird, dass man hier letztendlich zur Versorgungsausbildung auch seit der Weiterbildungszeit erhalten möchte. Ich glaube, da mache ich mir zumindest wenig Sorgen. Also was Spezialisierung angeht, wir werden jetzt den Konzentrationsprozess in der Restrukturierung der Krankenhausplanung erleben und das wird nicht alle mitnehmen können.
Weil es auch für kleinere Krankenhäuser einen riesen Verwaltungsaufwand bedeutet, den die gar nicht stemmen können oder eben weil sie die Fachärzte nicht haben und Co.?
Es ist eher, ich sage jetzt mal, die Facharztbreite, die man natürlich über 24 Stunden an 365 Tagen dann auch mit jedem Dienstmodell sicherstellen muss. Das wird nicht für jede Indikation, die medizinisch möglich ist, für jedes allgemein Grund- und Regelversorgungskrankenhaus möglich sein.
Was du gerade sagtest, dass der Blick auf Deutschland von der Qualität recht positiv aussieht. Ich habe gelesen, dass in Deutschland selber, dass die Bürger das Gesundheitswesen in der Pandemie 2020 irgendwie mit ca. 80% als sehr positiv beschrieben und wahrgenommen haben, das aber in den letzten 3 Jahren auf 50% gefallen ist. Das liegt wahrscheinlich daran, man kriegt keine Termine oder man wartet 8 Stunden in der Notaufnahme. Spitzt sich das weiter zu in den nächsten 10 Jahren? Was glaubst du?
Schwierig zu beurteilen. Also was wir im Moment sicherlich flächendeckend erkennen, ich bin ja auch mit sehr vielen Kollegen und Kolleginnen da im Austausch im Krankenhausmanagementsektor. Wir haben einfach im Moment eine Personalausfallsituation und wir können eben im Rahmen von Fluktuationen nicht immer jede Fachkräftefluktuation innerhalb der nächsten 3 Monate sozusagen ohne Lücke besetzen, also wieder besetzen. Und das engt im Moment die Versorgungsleistung doch etwas ein, erhöht natürlich für die, die ihren Job machen, die präsent sind, einen gewissen, ich sage jetzt mal, Stressfaktor. Und wir haben sicherlich im Moment für uns auch im Klinikum dadurch 3 Stationen über unsere 3 Standorte erstmal geschlossen, um die vorhandenen, in Betrieb befindlichen Stationen auch personell zu stärken. Und das ist im Moment sicherlich für uns auch aktuell die Maxime, dass wir sozusagen im Arbeitnehmermarkt uns so positionieren, dass wir relativ schnell die richtigen Fachkräfte zur richtigen Zeit auch gewinnen wollen, als auch natürlich mit Rahmenbedingungen unsere vorhandenen Mitarbeiter so in einen besseren Arbeitsprozess quasi transferieren wollen, dass wir dort eine Arbeitszufriedenheit herstellen wollen. Das ist nicht einfach, aber wir gehen da, ich sag mal, so sehr, sehr offensiv in den Markt, gehen auch mit sehr viel Innovation in den Klinikalltag als auch in Dienstmodelle rein.
Das ist ein gutes Stichwort. So, ihr steht aktuell, es ist Dezember 2023, ihr steht in der Titelgeschichte in dem Fachmagazin Die Schwester der Pfleger mit der 4-Tage-Woche. Disclaimer, wir haben da Teile von euch oder Mitteilen und Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen von euch gearbeitet zu. Das ist eins von diesen innovativen Modellen, die du gerade ansprichst wahrscheinlich.
Klar.
Und wie ist die Resonanz da drauf im Markt?
Also der Markt beobachtet das sehr, sehr, ich würde mal sagen, erstmal vorsichtig, abwartend. Wir haben, als wir das im Sommer begonnen haben und dann auch öffentlich gemacht haben, eine sehr, sehr hohe Rückfrage von, ich sag mal, Management-Ebenen aus Pflegedirektionen der Häuser bundesweit, aus letztendlich auch der Geschäftsführungsebene bundesweit. Immer mit der Frage, wie macht ihr das? 4-Tage-Woche, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Und wir haben sicherlich aufgrund der Nachfrage von Patientenversorgung, die wir durch fehlende, sprich geschlossene Stationen nicht bedienen konnten oder nicht so zeitnah bedienen konnten, wie wir das eigentlich wollten, haben wir dann gesagt, okay, wir können jetzt im Grunde genommen nicht mit unserem vorhandenen Personal noch mehr sozusagen Arbeitsverdichtung auslösen, sondern was gibt es für kreative Überlegungen? Und da haben wir gesagt, okay, das Modell der 4-Tage-Woche ist sicherlich eine Option, wo wir eine Aufmerksamkeit in den Arbeitnehmermarkt reinkriegen können, wo wir aber auch vielleicht nicht nur das Arbeitszeitmodell, Stichwort Work-Life-Balance, aus der Arbeitnehmerperspektive vielleicht positiv besetzen können, sondern wir können vielleicht sogar mit dem Modell eine andere Personalstärke über den Tagdienst organisieren, Und beide Aspekte haben wir dann für uns erstmal in einer Trockenübung durchgerechnet. Klar war, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir die Personalschichtstärke, sprich für die 7 Tage, morgens 3 oder 4 Personen im Dienst, nachmittags 3 oder 4 Personen im Dienst, 2 in der Nacht, dann brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir die Arbeitstage insgesamt von 220 durch die 4-Tage-Woche auf 160, 170 anpassen, dann brauchen wir zusätzliches Personal, um diese anderen Arbeitstage natürlich auch zu füllen, damit wir immer die gleiche Schichtstärke dann auch des jeden Tages bedienen können. Und wir haben dann überlegt, wie können wir diese 38,5-Stunden-Woche aufteilen und haben ein Modell entwickelt, wo wir gute 9 Stunden Nettoarbeitszeit als Schichtmodell realisieren. Und der Frühdienst und der Spätdienst würde sich dann mit 3 Stunden Überschneidung von 12 bis 15 Uhr wie üblich eine halbe Stunde über die innenliegenden, also in der Station befindlichen Patienten und deren Gesundheitszustand austauschen und hätte dann aber 2,5 Stunden sozusagen in doppelter Besetzung von Früh- und Spätschicht mit der entsprechenden zeitlichen Überschneidung natürlich viel mehr Personalpower auf den Stationen. Und das ist natürlich ein Mehrwert, den zum einen Patientinnen und Patienten erleben, aber auch eine gewisse Arbeitszufriedenheit für die Patienten erkennbar ist beim Personal. Das heißt also, das Personal hat in dem Moment eine ganz andere, ich sage jetzt mal, Produktivität, eine ganz andere Arbeitskraft, um vielleicht Dinge aus der Frühschicht dann sofort in diesem Doppelbesetzungszeitfenster auch abzuarbeiten.
Ist vor allem dann relevant für körperlich sehr anstrengende
Lagerungsarbeiten, genau. Ist sicherlich für eine Pflegekraft nur mit Arbeitshilfen, ich sag mal, ergonomisch sinnvoll, aber wir haben natürlich dadurch wirklich die Möglichkeit, diese Lagerungstätigkeiten in diesem Zeitfenster relativ schlank vom Prozess her durchzuziehen, weil eigentlich immer 2 Personen, 2 Mitarbeiterinnen, 2 Mitarbeiter an die Patienten herantreten können.
Und kannst du schon erste Learnings vielleicht aus dem ganzen Projekt, das sind jetzt knapp 6 Monate, 5,5, erste Learnings so von den Stationen mitbringen? Also hast du Dinge gehört, die euch überrascht haben in der Verwaltung, im Management oder auch die Menschen in den Stationen überrascht haben? Also erster Impuls ist ja, das geht ja gar nicht.
Ich fange mal gerade etwas anders an, weil du hattest auch gefragt, also welche Resonanz haben wir? Mhm. Und man kann sagen, dass wir eine gewisse intensive Anfrage von außen, von potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hatten, die natürlich wissen wollten, ja, ihr habt das als Pilot angekündigt, was wird denn daraus? Und wenn ich jetzt wechseln würde und der Pilot ist im Ergebnis negativ, was heißt das dann eigentlich für meinen Wechselgrund? Der ist dann ja im Grunde genommen aufgelöst. Da warte ich doch lieber darauf, bis ihr das auch real als Dienstmodell verdauert, das heißt also etabliert. Und da muss man sagen, haben wir in diesen guten 3 Monaten als Modell schon einige interessante Erfahrungen gemacht. Zum einen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Teams, muss man sich so vorstellen, teilen sich immer in irgendwelchen Gruppierungen auf. Da gibt es die Gruppe, die für Veränderung ist, die im Grunde genommen Interesse zeigt an diesem neuen Arbeitszeitmodell. Und dann gibt es die Gruppe, die sagt, nee, also ich habe eigentlich meinen Wochenplan von Familie, von privaten Aktivitäten, habe ich so ausgerichtet, dass ich mit dem bisherigen Dienstmodell sehr gut fahre und das auch beibehalten möchte. Das war für uns am Anfang ein gewisser Hinderungsgrund.
Dass auch wir uns unerwartet wahrscheinlich.
Total, ne? Unerwartet. Ja. Und wir haben überlegt, können wir im Grunde genommen ein Mischmodell überhaupt vertreten? Wir haben uns dann darauf eingelassen in den Piloten und können eigentlich im Ergebnis sagen, wir können die Bedürfnisse auch unterschiedlicher Dienstmodelle von längeren Schichten als auch kürzeren Schichten durchaus vereinen. Wir haben ein paar Grundregeln, die wir dabei berücksichtigen müssen, aber es ist möglich. Und wenn man sich jetzt mal das Schichtmodell, wie eben beschrieben, vorstellt, dann haben wir gesagt, also es ist zweizügig, so nennen wir das jetzt, sicher möglich, dass sozusagen eine Frühschicht im 4-Tages-Modell arbeitet mit einer langen Schicht und zwei Mitarbeiter beispielsweise auch in der Frühschicht mit der kurzen Zeitdauer. Aber es muss das Pendant geben, auf jeden Fall am Nachmittag, sodass wir die zeitliche Überschneidung haben, auch von mindestens einem Zug, also einer Person bzw. mehrere Personen, die diese 365 Tage in dem Modell abarbeitet. Und das bedeutet für uns, die Stationen sind in der Regel, ja, ich sag mal so zwischen 14 bis 18 Vollkräfteäquivalenten besetzt, also manchmal 20 Personen. Wir müssten mindestens 4 Vollzeitstellen haben, damit keine Benachteiligung für die ein oder andere Dienstorganisation dabei rauskommt und da wieder eine Unzufriedenheit und eine Unwucht im Team entstehen würde. Das haben wir gut ausbalanciert jetzt und sind auch so weit, das kann ich sehr, ich sag mal, mit Freude hier erklären, in die Verdauerung gegangen. Wir haben jetzt eine Station, die macht das ausschließlich im Viertagesmodell, also die ganze alle. Mannschaft.
Okay.
Wir haben eine andere Station, die macht das im Mischmodell und kommt auch bestens damit zurecht. Und das macht natürlich für uns jetzt total Sinn, in den Markt zu gehen, um zu sagen, also wir haben aus diesem Piloten sogar noch einen Mehrwert, dass wir etwas, was wir vorher uns nicht vorstellen konnten, ein Mischmodell anbieten und damit sehr in der Breite natürlich für viele spezialisierte Fachabteilungen wie so eine onkologische Station sicherlich auch im Mischmodell hervorragend besetzt bekommen können.
Ich finde total spannend an eurem Geschäft Krankenhaus, dass ihr halt rund um die Uhr sowieso Arbeit hättet. Also es gibt ja keinen Tag, es gibt keine Weihnachtspause.
Arbeit ist immer da.
Ja, Arbeit ist immer da. Das ist das eine Spannende, was ich mir vorher gar nicht so überlegt habe. Aber es ist ja natürlich klar, wenn man kurz mal nachdenkt, dann habe ich da nicht gemacht, offenbar. Und das andere, was ich als Frage gerade habe, ob das auch so nach innen eine Energie des Aufbruchs in eine moderne sich entfaltet. Also ob das Team oder die Beteiligten an der an diesem Versuch oder dem Piloten, der jetzt verstetigt wird, ob das irgendwie gerade noch eine Energie nach sich zieht, die ihr wahrnehmen könnt.
Ja, auch das ist, ich sag mal, in Teilen vorhanden, nicht flächendeckend.
Ja, es gibt ja die Bewahrer und die Bock auf Wandel haben.
Es gibt nach wie vor die Bewahrer, aber wir haben schon was losgetreten.
Und sowohl intern bei euch im Klinikum als auch im Markt? Oder?
Du sprachst ja in erster Linie auch, hat sich intern irgendwo eine Dynamik daraus entwickelt. Und da kann ich sagen, ja, es wächst die Neugier. Wir haben auch eine Innovationsstation eingerichtet, weil wir dort versuchen wollen, also wir reden im Krankenhaus nicht von New Work oder sowas, sondern wir reden im Krankenhaus eher von agiler Pflege, agile Arbeitsbedingungen beim Personal auch zu ermöglichen. Das heißt also, die Selbstbestimmung, sprich die Eigenverantwortung zu fördern und haben mit dieser Innovationsstation eigentlich den Rahmen verstärkt, der es auch ermöglicht, Dinge auszuprobieren und mit technischen Unterstützungsmöglichkeiten durchaus auch gewisse Arbeitsprozesse und eine gewisse Arbeitsentlastung für die Pflege zum Ergebnis hat. Und da merke ich schon, dass unser Personal mit einer gewissen Beobachtung, Neugierde, manchmal auch Neid, wieso hat die Station das alles und wir vielleicht noch nicht. Aber da haben wir auch schon Erfahrungen nutzen können, wo wir gesagt haben, die Innovationsstation hat das getestet. Das macht so viel Sinn, dass wir es ausrollen. Und wir haben es dann auch über das gesamte Klinikum gleich verbreitet. Und dafür wünschte ich mir natürlich einen größeren finanziellen Spielraum hier und da. Aber da arbeiten wir dran, um das für uns auch möglich zu machen.
Stichwort Innovationsstation. Wir biegen hier gerade in die Straße ein. Da hinten ist das Klinikum. Idee, wir packen unsere Klamotten und wir gehen da einfach direkt hin.
Ja, das können wir uns gerne gleich mal angucken.
Dann machen wir das jetzt. Großartig.
Ja. Das ist hier übrigens unser Ärztehaus, was wir 2018 in Betrieb genommen haben. Das ist eine Komfortklinik sozusagen für Wahllastungspatienten dort errichtet worden. Wir hatten ja vorher als kommunales Krankenhaus auf den Normalstationen nicht unbedingt so schöne Serviceangebote für Wahllastungspatienten. Das haben wir jetzt hier realisieren können. Und dieses Gebäude hat den Vorteil, dass wir unterirdisch eine Tunnelverbindung haben, wo wir direkt im Zentrum sozusagen der Aufzugsanlagen im Klinikum wieder rauskommen.
Ach, sodass, Quatsch, alles klar.
Sodass die Patienten quasi im Bett von der Komfortklinik zur OP, zur Diagnostik gefahren werden können und dann hier wieder im Gebäude sozusagen in einem hotelähnlichen Charakter auch untergebracht sind.
Das hat ja immer so einen Touch von der Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen, ja, was ja eigentlich also, schrecklich ist.
Wir werden aber, ich sag mal, für uns in der Philosophie schon so wahrgenommen, dass wir natürlich auch mit maximaler Spezialisierung, das heißt auch da ist, ich sage jetzt mal, die Chefarztebene eigentlich nicht darauf aus, nur Privatpatienten zu versorgen, sondern hier kann sich jeder GKV-Patient auch sicher sein, dass er die beste Versorgung medizinisch bekommt, auch durch den Chefarzt, wenn es sein Krankheitsbild erfordert.
Ist ja auch ein bisschen, so wie ich das verstehe, Ziel der Reform von Lauterbach, ein bisschen Entökonomisierung des Gesundheitswesens hinzukriegen, oder?
Ja, die Entökonomisierung wird eigentlich eher durch die Vorhaltepauschalen versucht.
Okay.
Aber das ist vielleicht ein Thema, das können wir vielleicht
das braucht länger
der,
als
auf der Rückfahrt nochmal beleuchten. Sehr gut. Denn das ist schon ein bisschen komplexer.
Ja, dann vielleicht auch nicht. Aber dann lass uns mal auf die Innovationsstation gehen und gucken, was wir da sehen. Ja.
Das ist eure Innovationsstation. Wir sind mitten in Bielefeld, städtisches Klinikum. Hochhaus kann man dazu nennen, kann man dazu sagen?
Bettenturm sagen wir hausintern.
Ein Bettenturm,
ja. Ist auch schön. Ja. Innovationsstation, was passiert hier?
Ja, hier ist im Grunde genommen erstmal von der Fachlichkeit die chirurgische Station, im Besonderen die viszeralchirurgische Station. Das heißt also, hier kommt man wirklich mit schweren, bösartigen Erkrankungen bis hin eben, ich sag mal, zur Weichteilchirurgie innerhalb sozusagen des gesamten Magen- und Darmtraktes. Wir sind ja auch onkologisches Darmkrebszentrum, viszeral-onkologisches Zentrum und haben da eben eine hohe Spezialisierung. Und das Ganze haben wir zur Innovationsstation ausgerufen, weil wir natürlich auch versuchen wollen, für die Pflegekräfte verbesserte Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und da sind wir hier sozusagen immer repräsentativ für den Gesamtklinikkonzern am Ausprobieren von neuen technischen Lösungen, von Arbeitshilfen und auch Prozessverbesserungen, von Digitalisierung mit Dashboards. Das heißt also im Stationsdienstzimmer, wo früher noch klassische Magnettafeln hingen, haben wir dann Dashboards installiert, wo man eigentlich sofort in der mobilen Visite Änderungen am Patientenbett, am Rechner, der sozusagen auf dem Visitenwagen steht, sofort am Dashboard auch erkennt, wenn Transporte gebraucht werden, wenn jemand zur Diagnostik in die Radiologie gebracht werden muss, all diese Dinge.
Also dem Fachkräftemangel ein Stückchen schlagen durch Digitalisierung, Automatisierung, Effizienzsteigerung, woher auch immer sie kommen.
Ja, auf jeden Fall für die Beschäftigten hier und damit natürlich auch in den Arbeitnehmermarkt transportierend. Hier, wir machen was für euch. Na, also wir wollen auf jeden Fall eure Rahmenbedingungen verbessern, damit eure Arbeitszufriedenheit wächst.
Am Ende aber auch natürlich für den Patienten besser, wenn nicht dreimal Dinge geklärt werden müssen und so weiter und so fort.
Ja, der Patient erlebt das natürlich dann auch als hochmodern und serviceorientiertes Krankenhaus.
Ja, super, dann lass uns mal gucken, was es hier so gibt.
Gerne.
Alles klar.
Das ist unser Trainingssaal bzw. unser Portal. Dann kann man verschiedene Sachen auch sehen bzw. Informationen über die Klinik. Fernsehen kann man gucken, Radio kann man hören. Krankenhausvorschläge, Versorger, je nachdem was es ist. Spiele für den Patienten und dann haben wir hier unsere Klinik-Surf. Man macht einfach nur einen Klick und dann öffnet sich ein Feld, wo man verschiedene Sachen erscheinen und kann man je nachdem, was der Patient so hat, kann man aber auch drucken bzw. Schmerzen oder Infusionen. Und da steht zum Beispiel, ich habe Kühlpack gedruckt und dann kommt hier auf den kleinen Handy, dass der Patient ein Kühlpack braucht. Und dann kann man einen Klick drauf machen und einmal ein Häkchen und dann weiß der Patient, dass wir auch schon wieder kommen.
Okay.
Mhm. Und hier kann ich direkt auch noch weitere
Informationen geben und
Okay. Wir
können auch schreiben durch den Chat.
Ja.
Wir können gerade nicht oder wir kommen in in 5 Minuten oder wenn der Schmerz da ist, wir können auch fragen, wie stark der Schmerz ist.
Und hier die Möglichkeit, die Aufgabe zu übernehmen, heißt, Genau. Alle auf der Station können sagen, das mache ich gerade, weil ich gerade die Ressourcen habe. Okay, ist natürlich super.
Richtig. Das machen wir. Wir können aber auch wiederum, jetzt habe ich die Pflege komplett übernommen.
Ja.
Ich zeige es Ihnen, ich mache einmal beenden. Wenn ich mich bei Schicht, dann kann man über die Schüler gehen,
wenn der Schüler sich einschaltet, kann alle Bereiche übernehmen. Und dann kann sich der Schüler nur ganz genau die kleinen Sachen übernehmen. Wenn es aber für die Pflege ist, dann kommt nur für die Pflege und dann übernehmen wir.
Okay.
Ne? Je nachdem, was es ist.
Super. Herzlichen Dank.
Ja. Bitte.
Großartig. Vielen Dank.
Wir sind jetzt hier auf der provisorischen Brücke zum Hübschrauber Landeplatz vor der Großbaustelle unseres Klinikums. Ich darf sagen, das ist, ich sag mal, aus den letzten 50 Jahren das Bauprojekt hier für das Klinikum mit 58 Millionen. Wir sind in dem ganzen Transfer des Universitätsklinikums für uns natürlich mit der gesamten Notfallmedizin und der universitären Professur für Notfallmedizin in einer Versorgungsverpflichtung für die Stadt Bielefeld als auch die Region, dass wir hier eigentlich ein neues Zentrum für Notfallmedizin und Intensivmedizin realisieren werden. Wir haben jetzt hier den Blick in die neue Eingangshalle. Die wird natürlich sehr großzügig einem Universitätsklinikum auch vom, ich sage jetzt mal, Versorgungsniveau und dem gesamten Eindruck sehr großzügig, luftig. Und die dort vielleicht zu erkennende Verbindung wird quasi eine freischwebende Brücke durch die Eingangshalle als Hubschrauber Landeplatz. Und wir sehen da drüben schon, wo die Brücke dann ankommt. Mhm. Und die wird dann quasi auf der Ebene direkt in die Notaufnahme geführt. Und wir haben also somit in dieser Ebene die Notaufnahme, die sich von der gesamten Fläche und den Behandlungsräumen vervierfacht. Weil die Nachfrage, man muss sich vorstellen, wir versorgen oder haben 100 Patientenkontakte am Tag in der Notaufnahme. Mhm. Das ist für die wenigsten absurd. Überhaupt vorstellbar, ja. Dass so viel, ich sag mal, Krankenhaus-
und alle stolpern in der Küche Kontakt, oder zu Hause, ja.
Es kommt wirklich vom Schwerstverletzten mit dem Rettungshubschrauber bis hin eben leider auch häufig zum Angehörigen, der noch durch einen normalen PKW-Transport und einen Verdacht auf Herzinfarkt hier vorgefahren von Angehörigen hingebracht wird, den wir dann natürlich massiv schnell versorgen im Katheterlabor. Aber das ist auch natürlich noch üblich bei uns in Deutschland, dass also viele Angehörige meinen, ist ja nicht so schlimm, komm, ich fahre dich gerade.
Ja, oder geht schneller. Das ist ja, glaube ich, auch der Gedanke dahinter.
Ja, das würde ich bezweifeln, weil der Notarzt versorgt natürlich gleich vor Ort und hat damit natürlich schon eine ganz andere Ausgangslage, den Patienten durchzubringen. Mhm. Darüber wird noch eine Etage entstehen mit 40 Intensivpflegeplätzen, wo wir auch eine Erweiterung haben von heute 29 Intensivbeatmungsplätze dann auf 40. Mhm. Und insofern ist das für uns hier wirklich
Mammutprojekt,
das Projekt, wo wir in der Kernkompetenz Medizin, Notfallversorgung und Intensivmedizin natürlich hier einen Quantensprung machen werden.
Mhm. Großartig. Ja, hier geht einiges, das sieht man. Wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr aber auch hier architektonisch, seid ihr ein bisschen partizipativ vorgegangen, oder? Ihr habt mit Menschen, die bei euch arbeiten?
Also wir haben weniger architektonisch das Ganze, sondern eher funktionell.
Ja, also welche Wege brauchen wir, was macht am meisten Sinn aus der täglichen Arbeit?
Also nicht vom Designaspekt her in der Architektenlandschaft, sondern eher von der Funktionalität kommt. Und wir haben das ganze Projekt mit Walker Project aus der Schweiz, ein Beratungsunternehmen, begleitet, wo die Patientenversorgung quasi simuliert wurde mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern. Mhm. Und dann diese Abläufe, und das hatten wir sozusagen im Ärztehaus, wo wir vorhin waren, oder kurz davor standen, haben wir da Baufläche gehabt, wo wir das simulieren konnten mit Pappstellwänden, wie wir quasi die jetzt auch verabschiedete Raumplanung schon über Pappmaché-Modellkonstellation mit dem Personal simulieren konnten.
Das hört sich so an, als wäre das der einzige sinnvolle Weg, das zu tun. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht normal, oder? Normalerweise
ja, wir hatten halt das Glück, dass wir gerade einen anderen Rohbau hatten, der genau diese Fläche zur Simulation auch erlaubte. Ansonsten muss man das nötig als Trockenübung an der Flipchart machen. Ja. Aber in erster Linie gilt es natürlich, die Funktion zu besprechen und die dem Personal folgend dann auch in Raumstrukturen abzubilden. Und das haben wir geschafft.
Ja, großartig. Top. Lass uns wieder in die kleine Straßenbahn setzen und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Auf geht's.
So,
So, Michael, hier sind wir in der nicht ganz so warmen Bahn. Das war ein spannender Exkurs zu euch. Neubau sieht mega aus, Innovationsstation auch cool. Was ich gerade mitnehme, ist, dass da zufriedene Menschen moderne Dinge testen. So habe ich sie erlebt. Die aber auch gefragt werden, wie ihr Job eigentlich besser sein könnte. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke hinter der Innovationsstation und so wie ich das verstanden habe, auch hinter dem ganzen Neubauprojekt, dass da wirklich A, von Patienten ausgedacht wird und B, auch von den Menschen, die diese Patienten gut versorgen sollen, gedacht wird. Kriegst du das Feedback auch zurück?
Ja, das ist auf jeden Fall unser Anspruch. Wir haben damit begonnen, als wir den Neubau geplant haben, den ich dir vorhin gezeigt habe. Das heißt also, das Team der gesamten Notfallaufnahme, der Intensivmedizin hat quasi 4 unterschiedliche Patientenerkrankungen simuliert und dann versucht, die Versorgung sozusagen in der Versorgungskette der gesamten Diagnostik letztendlich durchzuspielen, in welchen räumlichen und technischen Funktionen sollte das ablaufen, was ist da der Idealprozess. Und danach haben wir auch mit den Architekten den gesamten Raumplan für diesen Neubau erstellt, verabschiedet und der befindet sich zurzeit im Rohbau. Und da bekommen wir, ich sag mal, sehr viel positives Feedback, wo natürlich die Mitarbeiter sagen, also wir können es gar nicht abwarten, dass dieser Neubau in Betrieb geht. Und natürlich ist auch auf der Innovationsstation ein gewisser Geist, wo anerkannt wird, die Betriebsleitung ist daran interessiert, unsere Arbeitsbedingungen nach unserem Gusto auch zu verändern und zu verbessern. Leider muss ich einschränkend dazu sagen, reden wir hier über, ich sag mal, 20% des Personals, was davon im Moment eingebunden profitiert. Und es tut uns allen in der Seele weh, dass wir natürlich für die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tagesgeschäft noch nicht so viel neue Veränderungen dann auch unmittelbar anbieten können. Mhm. Aber das ist ganz klar unser Anspruch und das wird auch der Weg in den nächsten 3 bis 5 Jahren sein, dass wir aus den Modellprojekten, die wir da haben, die jetzt in Praxis schon sehr viel Vorteile für die individuellen Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, der ärztlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liefert, dass wir das transferieren in alle Standorte, auf alle Stationen.
Ja, so erlebe ich das ja auch. Ne? Also wenn wir mit deinen KollegInnen sprechen oder mit dir oder in den Runden mit euch, dass da halt viel gelernt wird und ihr guckt, dass diese guten Learnings einfach auch irgendwie in die breite Masse getragen werden. Weil nur das ja auch Sinn macht. Also sowohl für die tägliche Arbeit, aber auch natürlich für den Fachkräftemangel oder für die Deckung des oder die Begegnung des Fachkräftemangels. Aber das ist in der Innovationsstation ist das genau ja auch Ziel und das sieht man ja auch. Also dass da Dinge aus der Belegschaft kommen, getestet werden können, um sie dann natürlich in Effizienzsteigerung umzuwandeln. Effizienzsteigerung ist so ein böses Wort vielleicht für manche, wenn es um die Pflege geht.
Also wir sehen das gar nicht im Sinne von Effizienz, im Sinne von Wirtschaftlichkeit. Wir sehen das in erster Linie in effiziente Nutzung der, ich sag mal, Mitarbeiterleistungsbereitschaft, Fähigkeit in der Arbeitszeit, um einfach doppelte Wege, doppelte Tätigkeiten von Dokumentationen eindeutig natürlich zu reduzieren. Und da sind ganz ideale, ich sag mal, Vorstellungen in dem Arbeitsalltag, wo alleine Pflegekräfte aus der ganz klassischen Rufanlagentechnik, wo Patienten einfach nur die Pflege rufen mit einer entsprechenden Drückertaste, haben wir halt jetzt versucht, diese Informationsleistung schon gleich inhaltlich zu qualifizieren, dass also die Patienten schon sich äußern sollten nach einer Kategorisierung, die auch sozusagen übers Personal, natürlich nach deren Erkenntnissen, was fordern die meisten Patienten, wonach rufen die, was fehlt denen. Danach ist auch dieses Tablet quasi in den Kacheln entstanden. Und wir haben dann aber auch festgestellt, selbst wenn eine pflegerische Leistung am Patienten im Zimmer erbracht werden muss, ist es häufig so, dass es auf der Station, und das sind 36 Bettenstationen verteilt, häufig über 2 oder 4 Flügel, dass es da nur 2 Pflegewagen gibt. Das bedeutet, dass alle Utensilien und Materialien, die für eine Wundversorgung, für einen Verbandwechsel im Grunde genommen dann wieder aus dem Dienstzimmer hätten geholt gehört. Mhm. Und da hat Pflege gesagt, Mensch, gibt es nicht irgendwas in Sachen Robotik, dass wir eigentlich nur noch auf eine Taste drücken können, wenn wir jetzt schon das Handy haben, was mit dieser Rufumleitungsfunktion uns schon in das Zimmer holt, dass wir dann auch sozusagen den Pflegewagen automatisiert anfordern können. Und daraus ist auch ein Modellprojekt entstanden, wo wir mit einer namhaften Firma hier aus der Region im Moment diesen Pflegewagen als Robotiklösung installieren. Und dann haben wir noch das Bedürfnis gehabt, dass manche Patientinnen oder Patienten, die von den Vitalwerten Herz-Kreislauf, ich sag mal, nicht so stabil sind oder für uns einen gewissen Beobachtungscharakter hatten, dass wir gesagt haben, okay, warum ist es nur auf den Intensivstationen bisher möglich, dass wir da Vitalwerte überwachen und dann auch im Stationsdienstzimmer quasi die Herz-Kreislauf-Parameter, die Sauerstoffversorgung, dass wir die im Grunde genommen nur auf einer Intensivstation sehen können. Das möchten wir auch im ganz klassischen Dienstzimmer haben. Mhm. Und da haben wir entsprechende 5 Spot-Monitore auf den Stationen, wo die Pflegekräfte in Abstimmung mit den Ärzten sagen, Mensch, schließ die mal lieber an den Spot-Monitor an, dann habt ihr im Dienstzimmer eigentlich regelmäßig sozusagen die Blutgasanalyse, könnt im Grunde genommen Herz-Kreislauf-Stabilität überwachen. Und das macht die Pflege natürlich dann auch ruhiger. Ne? Also man hat durch diese arbeitsunterstützende Technik letztendlich einen ruhigeren Dienst, weil man weiß, diese kritischen Patienten, die habe ich hier sozusagen für mich im Dienstzimmer immer im Blick. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Und das macht natürlich was im Sinne von Positionierung im Arbeitnehmermarkt, dass wir versuchen, uns gegenüber anderen Krankenhäusern natürlich abzugrenzen mit Innovationsfreudigkeit, mit dem Interesse gegenüber Mitarbeitenden und damit auch potenziellen Bewerbern eigentlich zu zeigen, uns sind eure Bedürfnisse und eure Verbesserungen, die ihr seht, so wichtig, dass wir da auch investieren wollen.
Mhm. Und das heißt, ja auch gar nicht wenig, wenn da Robotiklösungen und so weiter angedacht.
Absolut. Sind, ne? Und das Traurige ist eigentlich, dass der Technikmarkt fürs Krankenhaus nicht unbedingt die besten Lösungen bereithält oder sogar das Interesse hat, diese zu entwickeln. Das überrascht uns übrigens auch. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, total spannend. Und am Ende, wenn du ressourceneffizient arbeitest, und das ist ja nichts anderes, als wenn die Menschen irgendwo Spotmonitore haben und alles sehen können, ohne hinlaufen zu müssen, wiederkommen zu müssen und Zeit zu verschwenden, dann haben auch die Patienten was davon.
Absolut. Ja, die Patientenversorgungssicherheit ist natürlich damit ein ganz, ganz hohes Gut, was wir auch bedienen können. Und das kriegen wir auch von den Patientinnen und Patienten gespiegelt. Mhm. Ja, also leider ist es häufig so, dass natürlich eine Patientenklientel von über 70-Jährigen, die häufig auch bei uns natürlich in dieser kritischen Beobachtungssituation sind, nicht das erste Mal im Krankenhaus sind. Mhm. Und wer da das erste Mal dann bei uns in dieser Versorgungsform diesen Service erlebt, der weiß das hoch anzurechnen und ist auch maximal zufrieden damit.
Und können die damit umgehen mit den ganzen digitalen Geräten? Also jetzt dieses, wir haben es ja eben gesehen mit den verschiedenen Buttons und so, das ist ja relativ intuitiv für Menschen, die mit Smartphones auch täglich hantieren. Aber es gibt ja sicher auch pflegebedürftige Ältere, die das vielleicht denen das nicht ganz so leicht.
Ja, es hat manchmal Grenzen, aber es ist uns gelungen, muss ich sagen, dass wir einen Anbieter bekommen haben, wo wir letztendlich mit diesen Monitoren das ganz klassische Fernsehprogramm ausstrahlen, quasi eine Videothek bereitstellen, auch Aufklärungsvideos sozusagen, die natürlich für die Ärzte eine Entlastung sind, wenn Patienten sich schon vorher dann durch Aufklärungsvideos ihrer Eingriffe oder bevorstehenden interventionellen Leistungen im Herzkatheterlabor über die Risiken informieren können. Aber weil wir diesen Monitor im Sinne einer ganz klassischen Fernsehbedienung, die jeder von zu Hause kennt, im Grunde genommen ausstatten konnten, hat der Anbieter quasi in der gleichen Systematik diese Service-Pakete als Kacheln hinterlegt und die sind so groß geschrieben, dass das eigentlich von jeder Generation auch gut erkennbar und anwendbar ist.
Und wenn du jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft guckst, wir werden viel mehr Pflegebedürftige haben,
Wir haben viel weniger Fachkräfte. Also ich habe gesehen, dass in den nächsten 10 Jahren 500.000 Pflegekräfte gebraucht werden. Jetzt gerade sind wir, glaube ich, bei 400.000 ungefähr. Das macht ja schon Angst, wenn nicht viel mehr in diese Digitalisierung und Robotik und Automatisierung gesteckt wird. Und du sagtest gerade, dass du da verwundert bist, dass das Anbieter nicht mitgehen. Was passiert denn dann in 10 Jahren?
Also da bin ich natürlich kein Prophet. Aber wir sind im Moment eigentlich auf so einem Weg, dass wir einerseits mit den Finanzierungsproblemen und Restrukturierungen wahrscheinlich in 10 Jahren ein anderes Krankenhaus, stationäres Angebot erleben, als wie das heute noch der Fall ist. Es sind alleine 60% der Krankenhäuser in Deutschland in der Größenordnung um 250 Betten von insgesamt 1700 Krankenhäusern. Das heißt also, wir werden durch diese ganze Reformpolitik, die auch unser Gesundheitsminister Lauterbach im Moment anstrebt, wahrscheinlich einen Umbau erleben, dass wir in diesen unterschiedlichen Leveln, die er als Versorgungsstufen sozusagen anstrebt, ein Level 1i haben, wo wir nicht mehr das DRG-System von Krankenhäusern erleben, sondern dass dort eine Restrukturierung stattfindet. Das ist auch schon so übrigens publik in dem ersten Entwurf des Transparenzgesetzes, was jetzt im Vermittlungsausschuss ist, dass wir dort viele niedergelassene Ärzte haben, aber keine ärztliche nächtliche Versorgung mehr, sondern dort pflegerische Leistungen als ergänzendes Zusatzangebot, wenn du so willst, für klassische Pflegeeinrichtungen, dass dort medizinische Einrichtungen, und ich würde fast tippen, dass gut mindestens 25% der heutigen Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung diesen Wandel erleben werden, dass wir dann 400 Häuser in Deutschland haben, die diesen eher pflegebedürftigen Status auch bedienen werden. Und dann eben viele Niedergelassene dort eine Tagesversorgung leisten, auch kleinere Eingriffe mit ambulanten OPs oder Hybrid-DRGs. Also das wird sicherlich der Weg sein. Was ich im Moment erlebe, ist, da gibt es eine ganz, ganz große Sorge natürlich bei diesen kleineren Krankenhäusern, weil sie nicht wissen, wo sie ihren Platz zukünftig in der Versorgungsaufgabe haben.
Ja, und in den letzten Jahrzehnten sind 470 Krankenhäuser auch verschwunden, um das mal einfach so verschwunden zu sagen.
Ja, auch da ist für uns Insider natürlich präsent, dass wir von über 2000 Krankenhäusern jetzt bei 1700 gelandet sind. Hat aber häufig auch mit der Gründung von Fusionen, Verschmelzungen.
Ja, okay, dass die Marke weg ist, aber das Krankenhaus steht da noch.
Krankenhausverbünde, die sich gebildet haben, entstanden ist. Also die Versorgungsstruktur stationär hat einen geringen Abschmelzungsgrad, aber die Versorgungsrestrukturierung, die jetzt über Level und Leistungsgruppen überlegt wird, das wird sicherlich nochmal das Gesundheitssystem deutlich herausfordern und in vielen Punkten auch auf den Kopf stellen.
Also was passieren muss, diesen Wandel schaffen, diese Reform mit gestalten vielleicht, soweit man selbst gestalten kann. Alles, was Technologie und Digitalisierung, KI und wie es alles heißt, bietet Nutzen, Fachkräfte weiterbilden, die man hat, halten, die man hat und die gewinnen, die vielleicht wieder pflegen wollen oder Arzt bleiben oder werden wollen. Und mit weniger Ressource in 10 Jahren, weil wir werden weniger Menschen haben bei mehr Bedarf, das Pflegeniveau halten, was wir jetzt haben in Deutschland.
Ja, halten und vielleicht auch interessanter machen. Den Beruf auf die Kernleistungen, was Pflege eigentlich ausmacht, als auch den ärztlichen Dienst, die auch sehr viel mit, ich würde mal sagen, nachrangigen Aufgaben, was Dokumentationsketten angeht. Wir müssen es schaffen und da sehen wir, ich sag mal, uns als Klinikum Bielefeld sicherlich auch erstmal individuell gefordert, dass wir uns abgrenzen im Markt, dass wir nach außen darstellen, dass wir innovativ sind, dass wir daran Interesse haben, den Bedürfnissen, man spricht immer so klassisch von Workflow, unterstützende Digitalisierung, dann auch wirklich erlebbar zu machen und damit natürlich auch für uns diesen Herausforderungen bei doch knappen Fachkräften in Deutschland auch irgendwo was Positives entgegenzusetzen. Und dafür sind wir gut aufgestellt und wir kommen sicherlich mit unserer Größe hier als überregionaler Spitzenversorger, kommen natürlich aus einer ja auch angenehmen Ausgangslage, um uns diesen Wandel zu stellen. Wir haben dafür hausinterne Projektstrukturen, die das erlauben. Das muss man auch abgrenzend sehen, dass natürlich viele kleine Häuser diese ganzen, ich sage jetzt mal, Stabstellen an Innovation und Organisation vielleicht nicht haben. Und da wird es auch ein Angebot geben, wo ich sicherlich auch im Moment schon in der Gestaltung bin mit der Allianz kommunaler Großkrankenhäuser als auch der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser. Da versuchen wir, ein Portfolio für diese Häuser zu leisten, um dort mehr Dienstleistungen und Service und Innovationen dann auch aus einer Beratungsleistung heraus, aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, dann auch den Häusern zugutekommen zu lassen.
Das heißt, wir in Bielefeld sind erstmal safe und eure Impulse, die ihr setzt im Markt, werden ja auch verfangen. Also das heißt, ihr wart die Ersten mit der 4-Tage-Woche in der Pflege. Das macht jetzt ein bisschen Humor. Das ist gut, weil dieser Wandel ist ja notwendig, weil wir die alten Dinge auch aufbrechen müssen, die vielleicht neue Gedankenräume und neue Wege aufzeigen, ne? Und dann auch zu den nächsten Schritten führen.
Bei der Aussage safe bin ich immer sehr vorsichtig.
Ja,
weil
wir sind auf einem guten Weg.
Ich sage, nein, wir sind sicherlich in einer hervorragenden Ausgangslage. Nur, man darf da nicht müde werden. Also wir
der
müssen,
Wandel ist
wir
ja
müssen,
ständig da.
Genau, wir müssen ständig uns, ich würde fast sagen, neu erfinden. Und das ist bei der Finanzierungsfrage so, das ist bei den Versorgungsstrukturen so. Und es geht in erster Linie hier um eine hochqualifizierte medizinische Versorgung, eine Spitzenversorgung der Bevölkerung letztendlich auch zu bieten. Und da muss ich schon sagen, sind wir in einer hervorragenden Ausgangslage. Und das werden wir auch weiter ausschmücken.
Das ist auch ein perfektes Abschlusswort und Plädoyer. Ich finde es super, dass du mit mir zur Rangers Pass gefahren bist, Michael. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Ich finde das wirklich spannend und auch wirklich krass, was ihr da vorantreibt in einem doch klassischen Feld mit wirklich vielen großen Themen, die da liegen. Ja, vielen Dank für die Offenheit, für die Zeit. Ich habe
noch sehr gerne.
Ein paar kleine Bielefeld-Geschenke für dich da vorne.
Ich sage erstmal, für mich war das schon ein Geschenk, hier mit dem Sparren-Express zu fahren. Also erstmal schön. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
Großartig. Dann gehen wir mal rüber.
Okay.
Wie angekündigt, es gibt natürlich mein Buch für dich. Das hast du sicher schon dreimal zu Hause. Natürlich. Ist natürlich ganz klar. Ja.
Nein, das muss ich immer verleihen. Deswegen, das ist ständig unterwegs.
Ach, siehste, ja. Ich kann dir noch ein paar geben. Da geht es ja eigentlich darum, neue Wege. Ne? Also wer Erfolg haben will, muss arbeiten und denken. Das ist eigentlich das... Ja, logisch. Wir sind in einer Zeit von Umbrüchen, von Komplexität. Wir können mit den alten Rezepten nicht mehr arbeiten. Und für zu Hause ein paar Blumen. Kaffee, alles aus der ganzen, aus dem Universum der Bielefeld-Partner und Partnerschaft. Also vielen Dank hier an Bielefeld-Marketing natürlich. Es gibt eine Tasche, damit du alles mit nach Hause kriegst.
Perfekt. Mensch, klasse, das ist eine super Geschichte, weil wir das gerade überlegen, in circa 10 Tagen Weihnachtsfeier haben mit der Verwaltung und dann machen wir eine Tombola. Und da habe ich wieder ein paar Geschenke mehr.
Das ist sehr gut. Die Blumen musst du vorher, glaube ich,
ja, die schaffen. Die werde ich wahrscheinlich meiner Sekretärin mitgeben.
Großartig. Danke dir.
Ich danke dir auch. So.